Wer war Johannes? Ganz kurz am Anfang. Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Es gibt eine ganz große Tradition in der Kirche, die sagt, es war einer von den beiden Zebedäus-Söhnen, also von den erstberufenen Brüdern. Jakobus und Johannes gehört zum Inner Circle von Jesus' Freunden. Die moderne Exegese, moderne Bibelforschung sagt, naja, das Evangelium ist viel später, vielleicht war es aus dem Jüngerkreis, Schülerkreis und so weiter. Manche moderne Exegeten sagen, nee, es war vielleicht doch der Johannes, weil es, also wir wissen es nicht. Ich bleibe mal dabei, es war einer von den Zebedäus-Söhnen. Und warum ich das Neugeboren genannt habe, ist, hängt auch damit zusammen, erstens, weil es ein paar Mal ganz schöne, wie ein roter Faden, zu dem Thema Neugeboren was gibt, aber es gibt auch etwas Wunderbares, das sich auf ihn selbst bezieht. Johannes nennt sich fortlaufend im Evangelium, sagt nicht seinen Namen, sondern sagt immer, der Jünger, den Jesus liebte. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich mir immer gedacht habe, ist ein ganz schöner Angeber, gell, so, wenn ich das so lese, er schreibt da jetzt und er schreibt, der Jünger, den Jesus liebte. Später ist mir gekommen, dass das eigentlich eine Identitätsbeschreibung ist für seine Neugeburt. Warum? Johannes war in den anderen Evangelien echt immer wieder ein ziemlicher Versager. Also am Ölberg, einer von den dreien, die mit Jesus am Ölberg beten. Jesus sagt, Freunde, betet mit mir, mir geht es jetzt richtig dreckig. Er ist dabei, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Und er schläft ein, dreimal. Er ist der, der, wo sie durch Dörfer gehen und die nehmen sie nicht auf, sagt er zu Jesus, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel kommt und alle vernichtet. Und Jesus weist sie nur kurz zurecht. Aber Johannes war einer von denen. Ja. Oder sie schicken die Mama vor. Er und sein Bruder und die Mama soll ausmachen, hallo, wer darf in deinem Reich links und rechts neben dir fett auf dem Thron sitzen? Die Mama muss das klären mit Jesus. Also jetzt sagen wir mal, er war nie immer der Superjünger. Er ist so. Und dieser Jünger findet, obwohl er oft versagt hat, in die Identität hinein, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Da beginnt was Neues in ihm. Er lebt nicht aus dem Versagen, nicht aus eigener Kraft, sondern er lebt aus, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Das ist neugeboren. Jetzt ganz kurz zu diesem Text. Das Johannes-Evangelium, wer es schon mal gelesen hat, der weiß, dass es anders ist als die anderen Evangelien. Die anderen Evangelien erzählen viele Begebenheiten, Wundergeschichten, Jesus heilt, Jesus predigt, aber eher nur kurz und Jesus ist auf der Reise und es wird ganz viel erzählt von dem, was sie alles machen. Das Johannes-Evangelium ist relativ sparsam mit diesen äußeren Erzählungen. Dafür gibt es relativ intensive, längere Reden von Jesus, wo er gewissermaßen sein Herz ausschüttet. Also am intensivsten, glaube ich, verstehen wir das Herz Jesu, wenn wir mal die Abschiedsreden lesen, nachdem er die Fußwaschung vollzogen hat. Da gibt es 4 Kapitel Abschiedsreden von Kapitel 13 bis 17, wo Jesus gewissermaßen vor der Kreuzigung erzählt, was sein Anliegen ist, was sein tiefstes Gebet ist und was er für die Jünger wünscht und für die Welt und so weiter. Das ist Johannes-Evangelium. Und wir haben hier einen Text, das Ding geht auch ganz anders an als die anderen Evangelien. Die anderen Evangelien fangen an, zum Beispiel Matthäus mit einem Stammbaum Jesu und die anderen beiden, Lukas und Markus, beginnen mit der Erzählung von Johannes dem Täufer als Vorläufer. Der kommt hier auch vor, wie wir gehört haben, aber das hier ist ein Prolog, einer der berühmtesten Texte der Weltgeschichte, ein Hymnus eigentlich, wahrscheinlich auch sowas wie ein Lied, das man gesungen hat. Und die Sprache dieses Textes ist eigentlich sehr einfach, aber der Gehalt ist unglaublich reich und tief. Ich könnte auch über das Ding 10 Abende sprechen. Und das Ding wäre nicht ausgeschöpft. Ja? Das ist unfassbar reich und tief, deswegen werde ich auch nur im Grunde über den ersten Teil sprechen, über die ersten zwei, drei Sätze aus dem Ganzen. Also es geht um Jesus, aber aus einer umfassenden theologischen Sicht. Es geht um den präexistenten Jesus, sagt man, also den, der vor aller Zeit beim Vater war. Es geht um ihn als den Sohn Gottes, als den Messias, als den Retter und auch am Ende, haben wir das gehört, den einzigen Ausleger Gottes. Da steht das Wort Exegese, der ist der, der Gott auslegt, der Einzige, der hat Kunde gebracht, wie der Vater ist. Ja. Das habe ich gerade gesagt, unausschöpflich im Gehalt. Und der Prolog enthält, wie eingefaltet, alle Themen, die nachher im Evangelium ausgefaltet werden. Ja, ich sage einfach ein paar Wörter, die da kommen, die wir gehört haben. Im Anfang Wort, Gott, Leben, Licht, Finsternis, ganz wichtig bei Johannes, Licht und Finsternis. Der Zeuge, was bedeutet ein Zeuge sein? Was bedeutet Glauben? Was ist die Welt in ihrer Differenziertheit? Kinder Gottes, das Fleisch, die Herrlichkeit, der einzige Sohn vom Vater, Gesetz, war alles Wörter, die wir jetzt gerade gehört haben, die sich alle im Evangelium noch einmal ausfalten. Erster Satz. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Wenn ihr mal gefragt werdet von zum Beispiel von Muslimen, muslimisch Gläubigen, die dann sagen, kennst du deine Bibel? Wo steht eigentlich drin, dass Jesus Gott ist? Weil es wird ja oft angezweifelt, ne? War Jesus wirklich Gott? Hier steht's. Ja, hier steht's. Das Wort ist Jesus, weil das Wort ist dann Fleisch geworden und das Wort war Gott. Und es war bei Gott und es ist im Anfang bei Gott. Im Anfang, wenn ihr das Buch Genesis mal gelesen habt, das erste Wort der Bibel heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, hier ist eine ganz klare Bezugnahme auf den Anfang der Bibel. Jetzt, wie schafft Gott im Buch Genesis die Welt? Wie schafft Gott im Buch Genesis die Welt? Er spricht. Er spricht die Welt in die Existenz. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es geschah. Gott spricht die Welt in die Existenz. Johannes nimmt Bezug auf im Anfang war das Wort. Und das Wort ist Jesus. Gott schafft durch sein Wort. Der Anfang ist natürlich spekulativ, ist damit ein geschaffener Anfang gemeint, weil da ist ja schon Zeit, oder ist es der Anfang ohne Anfang in Gott? Das lassen wir offen. Ich habe schon mal jemanden darüber reden hören, der gesagt hat, na, das ist schon die Schöpfung, vielleicht die heile Schöpfung, vielleicht deutet sich da schon irgendwie Maria an, die heile Schöpfung, in der das Wort ist und so. Aber ich glaube, auf sicherer Seite sind wir, wenn wir sagen, das ist im Anfang ohne Anfang, also in Gott. So, Gott spricht sich selber aus in seinem Wort. Es ist Gott, ganz eins mit ihm und doch ganz unterschieden von ihm. Das habe ich schon ein paar Mal versucht zu erklären. Ich versuche es jetzt nochmal. Ist ein bisschen, jeder von euch sagt am Tag 100 Mal ich. Und an der Weise, wie jemand ich sagt, kann man relativ gut erkennen, was der für ein Selbstverhältnis hat, ja, wie er zu sich steht und wie er sich vielleicht selber erkannt hat oder ob das nicht was ist, wo er sich denkt, also ne, wenn ich mir einbilde, ich muss, keine Ahnung, irgendwie Superstar bei Dieter Bohlen werden und eigentlich habe ich es drauf und ich laufe durch die Welt mit so einem Selbstbewusstsein und erzähle dauernd so ich, ja, dann hat es irgendwie was Selbstoffenbarendes, aber man denkt sich wahrscheinlich, naja, das ist ja ziemlich hohle Nuss, ne? Das ist irgendwie leer, das ist ein aufgeblasenes Ich. Und es gibt aber auch Menschen, wo man den Eindruck hat, die sind eher demütig, zurückhaltend und wenn sie Ich sagen, dann haben sie auch was Tiefes von sich schon erkannt. Vielleicht nicht unbedingt, dass sie Superstars sind, sondern dass sie ihr Leben irgendwie selber empfangen haben. Ja, also, was ich damit sagen will, die Art und Weise, wie du ich sagst oder dein Selbstverhältnis zum Ausdruck bringt, sagt was über die Art und Weise, wie du dich erkannt hast. Beim Platon am Anfang war der Eingang in die Philosophenschule, erkenne dich selbst, weil wer sich selbst erkennt, erkennt auch die Welt besser. Ja? Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir uns selbst erkennen. Gott hat sich in einem vollständigen Sinn voll erkannt. Tiefer als jeder von uns sich je wird erkennen können. Und Gott sagt, ich. Und legt alles in dieses Wort hinein, was er erkannt hat. Und dieses Wort ist Jesus. Der Selbstausdruck Gottes in die Welt hinein. Ja? Er spricht sich darin ganz aus. Okay? Und dann sagt der Text, mit dem, dass Gott sich darin erkannt hat, spricht er auch zugleich alles, was geschaffen ist, in diesem Wort mit, in diesem Selbst sich erkannt haben. Wenn ihr dafür ein Bild braucht, mir ist mal eins gekommen, stell dir vor, du bist ein Baumeister, ein Architekt eines Hauses und du hast in deinem Herzen, in deinem Kopf einen großartigen Plan und du bringst diesen Plan auf Papier und nachher auch noch wird der umgesetzt. Ne? Gewissermaßen alles, was in diesem Haus ist und sich darstellen lässt und sich zeigen lässt, das ist schon in diesem Plan vorhanden. Und jetzt denkt ihr diesen Plan nochmal als lebendige Person. Das heißt, alles, was gewissermaßen entstanden ist in der Welt, ist im Logos entstanden, im Wort und durch das Wort. Das ist ein bisschen kompliziert, aber es zeigt, ne, das steht im Griechischen, im Anfang war der Logos. Und das griechische Wort Logos bedeutet nicht einfach nur Wort. Ist zwar keine schlechte Übersetzung, aber es bedeutet auch Vernunft oder Sinn oder Sprache. Oder ist ein ganz großes, vieldeutiges Wort. Mir ist am liebsten die Übersetzung eigentlich Sinn. Am Anfang war der Sinn von allem. Der Sinn von allem ist Gott. Und deswegen hat alles, was es in der Schöpfung gibt, Sinn. Das heißt, alles, was es in der Schöpfung gibt, ist verstehbar, erkennbar, hat in sich Sinn. Ist nicht einfach nur banal. Und man kann sogar sagen, alles, was es gibt in der Schöpfung, spricht auf eine gewisse Weise, weil es Sinn hat. Es zeigt sich, es kann erkannt werden, es kann erforscht werden. Ja? Naturwissenschaftler entdecken Naturgesetze, die machen sie nicht und projizieren sie nicht rein, sondern die sind schon da. Das heißt, ich kann verstehen, was sich in der Welt zeigt, wie sich Welt aussagt, wie Welt spricht. Alles ist im Wort geschaffen. Alles hat Sinn. Es teilt sich mit, es zeigt sich. Auch du selbst, jeder Mensch, ist aus Liebe in die Welt hineingesprochen. Gott hat dich in die Welt hineingesagt. Ich glaube ehrlich sogar, er hat dich hineingesungen. Also weil, ich weiß nicht, es gibt von C.S. Lewis eine schöne Geschichte, wie die Jugendlichen Aslan begegnen und wie sie gewissermaßen in einer der Narnia-Erzählungen sehen, wie Aslan eine Welt schafft. Und Aslan ist Jesus, ne, ein Bild für Jesus, und er singt die Welt in die Existenz. Ja, also ich glaube, wenn der Hymnus auch ein Lied ist, jedenfalls, wenn aus Liebe was gesagt wird, gesprochen wird, dann singt man das oft auch lieber. Aber von ihm her ist unser Leben voller Sinn und voller Liebe. Und im Grunde geht das ganze Johannesevangelium auch um die Frage, erkennst du das? Erkennst du dich in ihm und erkennst du in ihm deinen Sinn? Der Mensch ist ein Abbild Gottes und kann ebenfalls sprechen. Und wenn ihr die Anfangserzählungen von Genesis anschaut, der Mensch kann sprechen und er bekommt sogar die Autorität von Gott, den Dingen, den Geschöpfen Namen zu geben. Das heißt, auch der Mensch kann als Abbild Gottes gewissermaßen die Welt seinerseits mit Sinn erfüllen. Gott schaut sogar, heißt ne, es, wie welchen Namen der Mensch den Geschöpfen geben würde. Natürlich ist Gott voraus in der Erschaffung der Welt. Der Mensch kann nicht mit oder selber schöpferisch sein im Sinn, dass er aus nichts was macht, aber er ist irgendwie ein Mitschöpfer mit seiner Autorität in der Welt und seiner Möglichkeit zu sprechen. Ja. Wisst ihr, dass eure Worte Wirklichkeit schaffen können? Also am allerdeutlichsten sehen wir das, wenn du einem anderen ein Versprechen gibst und bereit bist, es zu halten, dann schaffst du mit deinem Sprechen, mit deinem Wort neue Wirklichkeit. Dann ist was in der Welt eine Beziehungsqualität, die vorher noch nicht da war. Oder wenn einer mit dem anderen vor den Traualtar oder vor den Standesbeamten tritt und sagt, ich nehme dich zu meinem Mann, zu meiner Frau, dann schaffst du mit Sprechen Wirklichkeit. Tiefe Wirklichkeit. Ja? Und du kannst mit Sprechen auch jemanden vernichten. Ja? Also, deswegen ist Jesus mal auch ziemlich streng mit den, dass wir keine unnützen Worte machen sollen. Jetzt, aber welche Vernunft ist jetzt da gemeint mit diesem Logos, mit diesem Sprechen können? Ja, weil es gibt dann Leute, die sagen, ja, beweis mir, dass es Gott gibt mit naturwissenschaftlichen Mitteln. Meine Lieben, alles, was es gibt, hat in irgendeiner Weise Sinn. Kunst, Musik, Literatur, das Schöne. Ja, kannst du an einem Bild von Rembrandt oder von Kandinsky irgendwie naturwissenschaftlich erkennen, wie das jetzt ganz genau gemacht worden ist, entstanden? Nee, kannst du nicht, der hat es im Herzen halt irgendwie geschaffen. Hat es Sinn, hat es Wahrheit? Ja, hat es. Gott ist ein Künstler. Die göttliche Vernunft enthält auch die wissenschaftliche, aber auch die künstlerische Vernunft. Alles, was ist, hat Sinn. Ja, und wir glauben sogar, dass seit Christi Tod, spätestens seit dem Karfreitag, ist es auch so, dass wir verstehen können, dass Leid, Schmerz und Tod auch Sinn hat. Weil da das göttliche Wort am Kreuz hängt. Das Johannesevangelium ist deswegen sowas wie eine Sprachlehre des Glaubens. Immer wieder führt Jesus ins tiefere Erkennen. Und interessant ist, dass der Jünger, den Jesus liebte, ihn tiefer erkennt als die anderen. Also zum Beispiel, wo sie beim Abendmahl sind oder beim Mahl und Jesus erzählt, dass ihr einer wird ihn verraten. Und dann heißt es, er liegt an der Brust des Meisters. Und der Petrus sagt zum Johannes, frag du ihn, du hast den besseren Draht zu ihm, wer das sein wird. Und der Liebesjünger fragt ihn und erfährt's. Oder wo sie bei der Auferstehung die rätselhafte Gestalt erscheint am Ufer und sagt ihnen, sie sollen die Netze nochmal auswerfen und dann sagt der Liebesjünger wieder, es ist der Herr. Und dann rumpelt der Petrus los und sagt, ja, ich bin der Chef, so ungefähr, ne? Und er geht dann wieder voraus. Aber der Jünger, den Jesus liebte, erkennt ihn. Die Liebe erkennt. Ja? Sprachlehre des Glaubens. Es gibt eine Figur, die nennen die Bibelforscher das johannäische Missverständnis als eine Weise, wie der Johannes mit Sprache arbeitet. Zum Beispiel, wir haben auch vor einigen Wochen die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen gehört. Und da geht es immer um das Wasser. Ja, gib mir zu trinken. Ja, wie soll ich dir zu trinken? Du hast doch gar kein Schöpfgefäß. Und ja, wenn du wüsstest, welches Wasser ich meine und sowas. Ne? Also es geht immer von der gegenständlichen Ebene in die tiefere Ebene, dass die Menschen, die mit Jesus konfrontiert werden, von der bloß gegenständlichen in die Herzensebene kommen, in die Erkenntnis, worum es wirklich geht. die Neugeburt bei Nikodemus, das Gespräch in der Nacht. Amen, Amen, ich sage dir, wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Wie denkt die Nikodemus, ich kann doch nicht in den Bauch meiner Mama zurück und dann nochmal rauskommen und so. Und Jesus sagt dann, na, also du musst aus dem Geist und von oben neu geboren werden. Also das johannäische Missverständnis als eine Sprachfigur, wo Jesus und der Evangelist uns helfen, tiefer zu kommen und tiefer zu sehen. Das Niederreißen und Aufbauen des Tempels in 3 Tagen, er meinte den Tempel seines Leibes. Und die anderen kapieren es nicht, was er meint, kapieren es erst nachher. Warum muss der Mensch neu erkennen und sprechen lernen? Weil unser Erkennen und unsere Sprache, wie der Mensch selbst, auch nicht mehr heil ist, sondern gebrochen, vieldeutig, lügenhaft, oberflächlich oder die Sprache als Machtinstrument. Denkt an die Machthaber des Nationalsozialismus, des Kommunismus. Wer die Sprache hat, hat die Macht und deutet Wirklichkeit so, wie wir sie gerne hätten und wie wir sie brauchen. Ist eine ganz tief philosophische Frage, macht Sprache Wirklichkeit oder ist Wirklichkeit da und uns wächst dazu eine Sprache zu? Und es ist nicht eindeutig zu entscheiden. Ja? Aber klar ist, dass totalitäre Machthaber Kontrolle über die Sprache wollen. Und im guten Sinn zum Beispiel feministisches Interesse im guten Sinn, die legen auch Wert drauf, dass wir sagen Brüder und Schwestern. Nicht weil wie soll ich sagen, auch da, weil in der Sprache, positiv gesprochen, weil in der Sprache wir dazu neigen, zu vergessen, dass es 2 unterschiedliche Geschlechter gibt, ja, zum Beispiel. Ja. Das kann man auch wieder missbrauchen. Aber zunächst mal ist es auch positiv, dass wir versuchen sollen, das wahrzunehmen. Wer die Sprache hat, hat die Macht und bestimmt, was wirklich ist und was wirklich sein soll. Auch im Johannesevangelium merken wir, wie die Mächtigen die Sprache regeln wollen. Zum Beispiel gibt es im 9. Kapitel, sie hatten beschlossen, jeden, der ihn als Messias bekenne, aus der Synagoge auszuschließen. Wir haben die Macht und wir haben das Sagen. Und wir sagen, wer der Messias ist und wie er zu sein hat. Die Erbauer des Turms von Babel wollen sich einen Namen machen. Sie wollen sich ohne Gott einen Namen machen, der sie eint. Dann wären wir nicht auf der Erde verstreut. Dann sind wir endlich beieinander. Und eigentlich heißt Babel Wirrsal. Und sie werden dann am Ende erst recht zerstreut. Wo löst sich der Turmbau von Babel wieder auf? Wo geschieht genau das Gegenteil? An Pfingsten. Der Geist Gottes wird über die vielen ausgegossen, die den Geist Jesu empfangen und auf einmal hören sie sich alle in derselben Sprache verstehen. In der Sprache der Liebe, in der Sprache des Geistes Jesu. Pfingsten, die Erzählung ist es gewissermaßen das erlöste Pendant zum Turm von Babel. Manchmal kommt mir so vor, dass nur am Rande das Internet in seiner negativen Ausprägung als Phänomen des Turms von Babel, als eine Parallele zum... Wir sind alle eins, universal vernetzt, jetzt endlich, gell, Kommunikation, jeder mit jedem, die sind angetreten, die Internetmacher, als jetzt ist Demokratie in ihrer Perfektion verwirklicht. Jeder kann mitreden und wir merken heute, dass eigentlich die Verwirrung dadurch oft noch größer wird. Ja? Denkt an die politische Einflussnahme durch soziale Medien und so. Ich will jetzt Internet nicht verteufeln, ne? Ist nur eine. Heute habe ich einen Text gelesen noch, dass es um den Transhumanismus geht, um eine Art Weiterleben des Menschen in der technisierten Datenverarbeitung der des Internet. Ne? Also alles Wissen, alle Erkenntnis der Welt sind da abrufbar und da kann der Mensch endlich auch weiterleben und ewig sein. Also es gibt Anklänge an dieses Phänomen. Johannes sagt uns nun, dass wir im Grunde erst durch Jesus neu uns selbst und die Welt in der rechten Weise erkennen können, weil erst durch ihn Licht und Leben, Wahrheit und Gnade in die Welt gekommen sind. Das habe ich gerade gesagt. Für mich ist ein schönes Bild das Bild von der Sonne. Johannes hat für Jesus immer das Bild vom Licht. Du kannst die Sonne sehen, Aber du kannst in der Sonne vor allem alles andere erkennen. Die Sonne scheint auf die Welt und du kannst sie anschauen und denkst, wo ist es hell? Tut mir die Augen weh. Aber wenn du in die Welt schaust, siehst du alles im Licht der Sonne. Im Grunde ist das ein Bild, das Johannes für Jesus hat. Ja? Im Lichte Jesu siehst du die Welt neu und wirst neu. Das Erkennen deiner selbst aus der Tiefe des Liebeswortes ereignet sich vor allem dann, wenn du dich von Jesus in besonderer Weise berührt und angesprochen weißt. Die Auferstehungsszene habt ihr vielleicht gehört, jetzt an Ostern. Maria von Magdala kommt mit verheulten Augen zum Grab, sieht noch ihre eigene Welt, gell, denkt sich, ja, irgendjemand hat ihn geklaut und dann steht da irgendwie der komische Gärtner und gell, vielleicht hat ihn der weggenommen. Und sie erkennt ihn in dem Augenblick, in dem er spricht. Und was sagt er? Maria. Er, das Wort Gottes, spricht sie persönlich an. Das Liebeswort Gottes meint sie. Und neu geboren im Sinn des Johannesevangeliums ereignet sich immer dann, wenn wir berührt werden durch den Anspruch, die Ansprache Jesu. Wenn wir spüren, erstens, er ist es und zweitens, und ich bin gemeint. Soll ich das jetzt noch machen? Jetzt habe ich schon so viel geredet, gell? Das ist ein bisschen Philosophie jetzt nochmal. Wort, gell? Ich ziehe es durch. Habe ich auch schon mal drüber gesprochen, aber es ist ganz schön, weil der Thomas von Aquin, großer Mann, und der Augustinus so ähnlich, aber Thomas auch, sagt, ein Wort, ein wirkliches Wort, ist ein Kind des Geistes. Und es wird als Kind des Geistes gezeugt aus der Begegnung zwischen dem Wirklichen und dem Erkennenden. Du erkennst was und fängst an, es in deine Sprache zu bringen. Und es wird dein Wort und auch dein erfülltes Wort, je mehr du es liebst, je mehr du dich dem anderen zuwendest, dem, was da ist, was du erkennst, desto mehr fängst du an, darüber so zu sprechen, dass dein Wort tiefen Wirklichkeitsgehalt hat. Ich habe für mich immer deutlich, ich habe Prüfungen abgenommen bei Studenten an der Universität und es war immer klar, ob einer nur daherplappert, weil er irgendwas auswendig gelernt hat, oder ob einer wirklich was verstanden hat. Wirklich was erkannt hat. Der schaut auf die Wirklichkeit hin und sagt so, wie er es gesehen hat oder sie. Das heißt, dieses Wort ist nicht nur ein Geplapper, sondern hat Wirklichkeitsfülle, Wirklichkeitsgehalt. Und dieses Wort ist dann auch in der Lage zu zeugen. Wir haben den Zeugen auch noch da, aber das spreche ich das nächste Mal darüber. Warum? Weil das wirklich vielleicht ins Herz eines anderen fällt, mit dem Gehalt, mit der Fülle. Und nicht einfach nur Geplapper ist. Meine Lieben, wir hören so viel Predigten in der Kirche, wo wir das Gefühl haben, naja, ganz nett, theologische Floskel. Aber hat der oder die, die da redet, was erkannt? Ich weiß selber nicht, ob, ne? Aber ich rede ja selber dauernd. Aber versteht ihr? Es gibt die Möglichkeit, dass jemand was erkannt hat und es in sein Wort bringt und sagt, dieses Wort hat Gewicht, sagen wir. Wirklichkeitsgewicht. Und da steckt was von dir und deiner Erkenntnis drin und von der Wirklichkeit, die du siehst und erkannt hast. Deswegen ist es ein Kind aus der Hochzeit zwischen Erkennen und dem wirklichen Erkannten. Ja? Und so erkennt der Vater sich selbst und spricht das Wort. Okay, das habe ich gerade gesagt. Und was ist jetzt mit dem Wort? Ich bin auf der Zielgeraden, okay? Ein wirkliches Wort ist nochmal der Unterschied, der will auf das Wort will, dass das Erkannte gesehen wird. Du liest ein Buch, liest lauter Wörter und es ist die Gefahr, dass du an den komischen Wörtern hängen bleibst, vor allem, wenn du die Sprache nicht verstehst. Ja?
Oder du kommst irgendwie raus aus dem Buch und denkst dir, was heißt jetzt das? Und siehst da lauter irgendwie gedruckte schwarze Buchstaben und Wörter. Aber ein wirkliches Wort will, dass die Sache gesehen wird. Ein wirkliches Wort will, dass man, ne? Ein wirklicher Redner will nicht, dass die Leute an seinen Worten, an seinen Lippen kleben bleiben, sondern die Sache sehen, die besprochen wird. Das heißt, das wirkliche Wort wird still, damit die Sache gesehen wird. Damit du hinschaust mit Herzen und Hirn und Verstand auf die Sache selber. Das ist ein wirkliches Wort. Das verschweigt sich auf die Sache hin. Und jetzt denkt mal an den Karfreitag. Das lebendige Wort Gottes verschweigt sich. Woraufhin? Die Antwort des Johannesevangelisten ist, auf die Herrlichkeit der Liebe des Vaters. In diesem Sprechen, in dieser Hingabe, in diesem sich radikal entäußern, sagt Gott alles. Sagt Gott die Liebe des Vaters aus. Sagt Jesus die Liebe des Vaters aus und weist darauf hin. Und was heißt dann schließlich neugeboren? Wir haben im Prolog gehört, allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Fleisch, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren werden. Wenn du mal verstanden hast, im Herzen und im Kopf, dass Gott absichtslose Liebe ist, radikal absichtslose Liebe, und dich meint, dann fängst du an, aus dem Geheimnis Gottes neugeboren zu sein. Gott ist absichtslose Liebe und meint dich. Und dann bist du nicht aus dem Fleisch und Blut, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren. Das geht da an, in dem Augenblick, wenn wir von der Liebe Gottes, die absichtslos und umsonst ist, berührt werden. Dann fängt die Reise der Neugeburt an. Und im Grunde erzählt das Johannesevangelium von vorne bis hinten davon.